Amen. Also ich genieße das sehr, dass der Frühling jetzt da ist und sich durchzusetzen scheint. Ich habe den ein bisschen vorgezogen für mich persönlich in Griechenland, das war auch gut. Aber ich möchte euch jetzt noch mal in den Winter oder Herbst zurücknehmen, verzeiht mir das, nur ganz kurz. Stell dir vor, du bist mit dem Auto unterwegs und es ist so richtig dicker Nebel. Ja, so man kann also kaum die Hand vor Augen sehen und du eierst über die Landstraße, weil du gar nicht genau sehen kannst, wo hier die Straße zu Ende ist und der Graben anfängt. Und dann stößt du auf einen Wagen, also siehst einen Wagen, meine ich, der vor dir herfährt und denkst, prima, an dem kann ich mich orientieren, hängst dich an dessen Rücklichter dran. Soll man eigentlich nicht machen, wegen Sicherheitsabstand und so. Aber orientierst dich an dessen Rücklichtern und fährst hinter dem her und wunderst dich, dass der so schlingernd fährt, wie du gerade eben auch noch. Wunderst dich, dass der so langsam fährt, weil jetzt siehst du ja ein bisschen was und denkst, jetzt könnte es ja ein bisschen schneller gehen. Und dann wird der noch, dann biegt der hier ab, biegt der da ab, wird immer langsamer. Und plötzlich bleibt er einfach stehen, mitten auf der Straße. Und du denkst, was ist jetzt los? Der steigt aus, siehst du so im schemenhaft im Nebel. Du steigst auch auf und sagst, sagen Sie mal, warum bleiben Sie einfach hier mitten auf der Straße stehen? Das in dem Nebel, das ist doch gefährlich. Und der dreht sich zu dir und sagt, ja, also ich weiß nicht, wo Sie hinwollen, aber wir stehen vor meiner Garage. Also, pass auf, wem du folgst, ist die Lektion daraus. Ja? Und wir sind natürlich weiter an unserem Thema Folgen. Folgen und nachfolgen. Und ich will einige Verse mit euch lesen aus dem ersten Petrusbrief, wo Petrus darüber spricht, was es heißt, Jesus zu folgen. Und im Zusammenhang spricht er darüber, Jesus zu folgen in der Beziehung dem Staat gegenüber, bei der Arbeit. Er spricht auch von der Situation von Sklaven damals. Er spricht von Ehe und Familie und anderen Beziehungen. Aber hier geht es eigentlich um das Fundament. Was heißt es, Jesus zu folgen? Und es ist 1. Petrusbrief, Kapitel 2, die Verse 21 bis 25. 1. Petrus 2, 21 bis 25. Es fängt so ein bisschen mitten im Satz an. Denn genau dazu seid ihr berufen worden. Auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel gegeben, damit ihr seinen Fußspuren folgt. Er hat keine Sünde begangen und kein unwahres Wort ist je über seine Lippen gekommen. Er wurde beleidigt und schimpfte nicht zurück. Er litt und drohte nicht mit Vergeltung, sondern überließ seine Sache dem, der gerecht richtet. In seinem Körper hat er unsere Sünden auf das Holz hinaufgetragen, damit wir, für die Sünden gestorben, nun so leben, wie es vor Gott recht ist. Durch seine Striemen seid ihr heil geworden. Denn ihr wart wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jetzt aber seid ihr zu eurem Hirten, dem Hüter eurer Seelen, zurückgekehrt. Amen. Also was heißt es, Jesus zu folgen? Er spricht davon, Petrus spricht hier davon in den Versen davor und danach, wie wir vorbildlich leben können, wie wir auch irdische Autoritäten anerkennen sollen, gerade weil wir wissen, dass sie nicht die letzte Autorität sind, gerade weil wir wissen, dass wir einen Herrn haben, der über allen menschlichen Herren steht. Und hier geht es jetzt eben um den Kern. Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel gegeben, damit ihr seinen Fußspuren folgt. Er hat uns ein Beispiel gegeben oder ein Vorbild, auf Griechisch ein Hypogrammon. Das war eigentlich in der Schule damals eine Art Schablone. Wenn also die ABC-Schützen oder die Alpha-Beta-Gamma-Schützen im alten Griechenland schreiben gelernt haben, da hatten sie so Schablonen, wo sie die Buchstaben drumherum malen konnten. um das zu üben. Und das ist so ein buchstäbliches Vorbild. Und dann, du malst dann, oder du, sie haben so abgepaust dann, so das Nachbild abgepaust. Ja, versteht ihr das Bild? Und Jesus ist unser Vorbild und da sollen wir das Nachbild werden. Es gibt ja so Umfragen, was haben sie für Vorbilder? Und dann werden großartige Menschen genannt, keine Ahnung, Mutter Teresa oder Stephen Hawking oder Mahatma Gandhi oder Martin Luther King oder irgendwelche großen Sportasse. Aber ich frage mich immer, sind das wirklich dann die Vorbilder, die die Leute haben? Weil wenn Usain Bolt dein Vorbild ist, dann solltest du eben anfangen zu trainieren und ihm nachfolgen in seinen Spuren. Wenn Mutter Teresa dein Vorbild ist, dann sagt sie selber oder hat selber gesagt, müsst ihr nicht nach Kalkutta kommen, aber fragen, was ist dein Kalkutta? Was ist der Ort, den Gott dir zeigt, wo du Menschen dienen sollst? Versteht ihr, wenn ich einem Vorbild folge, heißt das, dass ich tatsächlich diesem Vorbild nacheifere in dem, was ich tue. Wenn ich mir nur das Poster an die Wand hänge, dann ist es kein Vorbild, sondern dann ist es vielleicht ja, jemand, den ich bewundere. Oder irgendein Star, den ich toll finde. Aber der hat keine Auswirkungen auf mein Leben. Ja, versteht ihr den Unterschied? Also Vorsicht damit, was man als Vorbild bezeichnet. Wenn Jesus unser Vorbild ist, wenn wir behaupten, wir würden Jesus folgen, davon haben wir die letzten Monate ja intensiv schon gesprochen, dann muss das mehr heißen, als dass wir sagen, ich finde Jesus gut. Also not a fan, gibt es glaube ich so ein Buch und alles Mögliche. Ja, also wir sind nicht einfach Leute, die sagen, ja toll, was du da machst. Manchmal kriegt man sowas gesagt, finde ich ja toll, was du machst, also ich könnte das nie. Ja? So, okay, ich weiß nicht, was man mit sowas dann anfängt. Jesus ruft uns und sagt, ja, ihr könnt das auch, wenn ich in euch lebe. Und er sagt, folgt mir nach. Er sagt nicht, guck mal, was ich kann, und dann staunt ihr und geht wieder nach Hause. So wie bei so einem Artisten. Nicht, liebe Kinder, nicht zu Hause nachmachen, ne? Sondern er sagt, folge mir nach, mach es mir nach. Jetzt seid ihr dran. Schon vor Ostern übrigens, vor Karfreitag, hat er einige Wunder getan und dann sagt er zu seinen Jüngern, so, liebe Freunde, jetzt seid ihr dran. Jetzt geht ihr mal los. Und ich bin noch nicht mal dabei. Ja, das ist heute anders. Er sagt, ihr geht jetzt los und wenn ihr Kranke seht, dann macht ihr sie gesund. Ganz einfach. Also ihr folgt meinen Spuren. Es gab einen Pastor in Amerika, Charles Sheldon, vor über 100 Jahren, der hat ein Buch geschrieben, In His Steps, in seinen Fußspuren, inspiriert durch diese Verse. Und er hat zuerst diese Frage formuliert, die dann in Merchandising ihren Weg gefunden hat, 100 Jahre später, What would Jesus do? Was würde Jesus tun? Also die Herausforderung in Situationen in deinem Alltag, wo du irgendwo herausgefordert bist, eine Entscheidung zu treffen, dass du dich fragst, was würde Jesus in dieser Situation tun? Und das ist eine gute Frage, oder? Also, denk nochmal an das Auto im Nebel. Wenn ich jemandem folge, ist die logische Konsequenz, dass ich da lande, wo der hingeht oder hinfährt. Ja, das ist irgendwie klar. Und wenn das heißt, bevor ich mich entscheide, jemandem zu folgen, ist es gut, sich darüber schon klar zu werden. Ne? Da, wo du dem Auto danach fährst, da konntest du nicht fragen, wo wollen sie eigentlich hin? Hast einfach angenommen, dass der ungefähr in die gleiche Richtung will wie du? Wenn du Jesus folgst, weißt du, sein Weg führt ans Kreuz. Er sagt, folge mir nach. Und übrigens, ich gehe nach Jerusalem und da werde ich gekreuzigt werden. Und jetzt müssen wir genau gucken. In einer Hinsicht ist natürlich das Kreuz einmalig. Ja, Jesus hat die Strafe für unsere Schuld auf sich genommen, ein für alle Mal. Er hat die Macht der Sünde gebrochen, ein für alle Mal. Er hat auch die Voraussetzungen dafür geschaffen, ein für alle Mal, dass wir Gottes Willen tun können. Das ist Vers 24. Er hat unsere Sünden auf das Holz hinaufgetragen, damit wir für die Sünde gestorben, nun so leben, wie es vor Gott recht ist. Ein für alle Mal. Er hat den Zorn Gottes auf sich genommen, damit wir ihn nicht tragen müssen. Das ist das, was wir gerade gefeiert haben in den letzten Wochen. Und doch sagt Jesus auch, wer will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Also wir können nicht einfach sagen, Jesus hat gelitten, damit wir ein völlig leidensfreies Leben haben. Er war gehorsam, damit wir nicht mehr gucken müssen, was Gott eigentlich will. So war das nie gedacht. Er sagt, folge mir, nicht zu sterben für die Sünden der Menschheit. Wir müssen nicht Jesu Kreuz tragen. Aber er sagt, nimm dein Kreuz auf dich. Und dein Kreuz ist nicht unglückliche Situationen, die dir sowieso widerfahren oder Krankheit, die in dein Leben kommt oder irgendwelche Schicksalsschläge, die uns natürlich herausfordern, sondern wenn er sagt, nimm dein Kreuz auf dich, dann ist das eine bewusste, freiwillige Aktion, für die du dich entscheidest. Also wo du weißt, wenn ich jetzt nicht Jesus folge, dann kann ich das umgehen. Dann kann ich vielleicht mehr Kohle machen woanders, dann kann ich ein bequemeres Leben haben, dann bin ich nicht so eingeschränkt dadurch, dass ich nun Gottes Willen tun will und nicht einfach, wozu ich selber gerade Bock habe. Oder dann bin ich vielleicht beliebter, weil Leute sich nicht über mich lustig machen oder Schlimmeres in anderen Teilen der Welt, wenn ich mich zu Jesus bekenne. Das sind diese bewussten Entscheidungen. Ja, manche laden ja zum Glauben ein, indem sie sagen, wenn du zu Jesus kommst, hast du keine Probleme mehr. Und wer mehr als 2 Wochen dabei ist, hat schon gemerkt, dass das nicht so gut funktioniert. Also bestimmte Probleme wirst du los. Die Last der Schuld, ja, das Gefühl der Sinnlosigkeit im Leben, die Unklarheit, ja, bin ich geliebt, bin ich wertvoll? Diese Probleme kannst du loswerden bei Jesus. Aber dafür kriegst du andere Probleme, die du vorher vielleicht nie hattest. Dass du plötzlich verlacht wirst oder Schlimmeres, weil du dich zu Jesus bekennst. Dass du Berufsentscheidungen, finanzielle Entscheidungen triffst, die weltlich gar keinen Sinn machen, aber die im Reich Gottes Sinn machen. Aber das sind Entscheidungen, die du triffst, nicht weil Jesus so ein fieser Sklaventreiber ist, der so Schlimmes von dir verlangt, sondern wenn du verstehst, wer er ist für dich, wenn du seine Liebe zu dir siehst, wenn du verstehst, was er auf sich genommen hat für dich, dann wird es leicht. Nicht nach dem Motto, ich muss das jetzt abzahlen, was er für mich getan hat. Da kommen wir in Gefangenschaft, wenn wir das versuchen. Das schaffen wir auch nie. Aber doch, er legt die Spur. Er sagt, guck mal, ich gehe voran und jetzt komm doch mit. Und ja, da werden Dinge wehtun, aber es lohnt sich. So sind wir in seiner Spur. Und Petrus beschreibt das dann näher. Wie sieht das denn aus? Wie ist Jesus da seinen Weg gegangen? Und was heißt das für uns? Ich will mal sagen, wenn ich Jesus folge, will ich auf seinen Mund schauen oder hören. Petrus sagt, kein unwahres Wort ist je über seine Lippen gekommen. Das ist auch ein Zitat, wie vieles in diesem Text aus Jesaja 53. Wo Jesaja 800 Jahre, bevor Jesus auf der Erde war, schon prophezeit, wie er am Kreuz sterben wird. Kein unwahres Wort ist hier über seine Lippen gekommen. Er schimpfte nicht, er wurde beleidigt und schimpfte nicht zurück. Habt ihr das vor euren Augen? Diesen Weg ans Kreuz, wie die Menge johlt, Kreuzige, Kreuzige, wie er verspottet wird, von den Soldaten ausgepeitscht. Und er ist der Sohn Gottes, des Allmächtigen. Und er schlägt nicht zurück. Er hat noch nicht mal ein paar sarkastische Bemerkungen auf Lager. Sondern das, was aus seinem Mund kam, das war gut und das brachte Segen. Und selbst als er schon am Kreuz im Sterben ist, bittet er noch für die, die ihn ermorden. Vater, vergib ihnen. Und da sind wir gerufen, ihm zu folgen, mit unseren Worten. Das zu reden, was gut ist und was Segen bringt. Und das ist, es gibt, wenn man sich in eine bewusste Situation hineingeht, ich habe jetzt ein Seelsorgegespräch, ja, als Seelsorger. Okay, dann werde ich einigermaßen mich zusammenreißen können und nicht so viel dummes Zeug reden, hoffentlich, und das reden, was Segen bringt. Oder wenn ich bewusst, ich bin jetzt hier, um mit dieser Person über Jesus zu sprechen, dann bin ich konzentriert. Und im besten Fall habe ich vorher noch dafür gebetet und vielleicht beten sogar noch Leute für mich. Wir sehen Jesus, wenn er müde ist, wenn er hungrig ist, wenn er von Menschen umringt ist und es heißt, sie konnten noch nicht mal essen, weil so viele Leute von allen Seiten drückten. Wir sehen ihn, wie er misshandelt wird, wie er verspottet wird, von Leuten, die überhaupt keine Ahnung haben, was sie da eigentlich verzapfen gerade. Und selbst in diesen Situationen ist er voller Segen. In solchen Situationen, wisst ihr, wo ich dann denke, ja, ich will auch vergeben gleich und mich gleich vertragen, aber vorher habe ich noch diese sarkastische Antwort auf das, was du gerade gesagt hast. Und die möchte ich gerne doch noch vorher loswerden. Und in diesen Situationen geht Jesus uns voran. Und er schimpfte nicht zurück. Und ja, die Frage an mich, an dich, wie folgst du Jesus? Mit deinem Mund. Wenn ich Jesus folge, dann will ich mich auch an seinem Herzen orientieren. Und der Mund ist ja nur eine Öffnung des Herzens sozusagen. Er war ohne Groll. Er war ohne Schadenfreude. Er drohte nicht mit Vergeltung, sondern überließ seine Sache dem, der gerecht richtet. Das ist übrigens wichtig. Hier ist der Bezug auf den Richter. Es gibt ein Gericht. Wenn wir von Feindesliebe sprechen, wenn wir von Vergebung sprechen, dann sprechen wir nicht davon, alles gut zu heißen, was geschehen ist. Ich weiß, dass es für manche Menschen, die schwer verletzt wurden, eine Riesenhürde ist, dahin zu vergeben, dass sie sagen, ich kann das doch jetzt nicht einfach alles gutheißen oder so tun, als wäre das nicht geschehen. Und darum geht es überhaupt nicht. Sondern Jesus ist jemand, der Sünde Sünde nennt. Und nicht sagt, nee, war ja nicht so schlimm. Vergebung heißt nicht zu sagen, war nicht so schlimm. Feindesliebe heißt nicht zu sagen, du bist ja gar nicht mein Feind. Du hast es nur irgendwie falsch verstanden oder so. Sondern anzuerkennen, du bist mein Feind, du meinst es böse mit mir. Aber ich vergebe dir. Und ich weiß, es gibt ein Gericht. Und das ist jetzt nicht ein schadenfroher Gedanke. Aber ich weiß, jemand wird für die Sünde bezahlen. Im Römer 12 sagt Paulus das Gleiche. Rächt euch nicht selbst. Vergelt es nicht Böses mit Bösem. Lasst Raum dem gerechten Zorn Gottes. Er wird richten. Und jede Sünde, jedes Verbrechen auf dieser Welt wird gesühnt werden. Nicht jedes in dieser Zeit. Manches im Gericht, wo Menschen dann keine Ausreden mehr haben, nicht mehr sich davon stehlen können, die Kriegsverbrecher dieser Welt. Oder dadurch, dass ein Mensch umkehrt, Buße tut. Und Jesus selbst seine Strafe bezahlt. Aber die Schuld bleibt nicht unbeglichen und wir müssen uns nicht zu Rächern machen. Zu denen, die jetzt die Gerechtigkeit wiederherstellen. Wir sollen für Gerechtigkeit eintreten, da wo wir können. Ja. Aber wir dürfen wissen, dass wir einen Herrn haben, der Gerechtigkeit schaffen wird. Ich muss mich nicht mehr abschleppen. Ja, ich habe das schon oft gesagt und andere auch, aber wenn ich nachtragend bin, dann wisst ihr, wer derjenige ist, der trägt. Dann bin ich derjenige, der sich abschleppt. Ich trage dir etwas nach. Du weißt im besten Fall gar nichts davon, dass du mich verletzt hast. Das ist dir völlig an dir vorbeigegangen. Und ich schleppe vielleicht über Jahre und Jahrzehnte, du bist vielleicht schon längst gestorben, und ich schleppe immer noch. Und diese Last kannst du loswerden bei Jesus. Und was mit der anderen Person ist, die dir das angetan hat, das ist zwischen dieser Person und Jesus. Aber du kannst frei sein. Mancher denkt, hört Feindesliebe, Nächstenliebe, Vergebung und denkt an Konfliktscheue. Ja, du willst anscheinend die Sache nicht klären. Du gehst jedem Konflikt aus dem Weg. Du bist so ein Leisetreter. Und dann hilft es, wieder Jesus anzuschauen. Wenn er irgendwas war, dann war er nicht konfliktscheu. Ja? Da ist dieser Behinderte mit der verkrüppelten Hand in der Synagoge und alle lauern drauf, ob er jetzt heute am Sabbat wohl ihn heilen wird, damit sie ihn verklagen können. Und ich stelle mir das vor, dass Jesus ihnen direkt in die Augen schaut, denen, die ihn verklagen wollen. Und ja, fragt sie noch, ja, ist es wohl recht, am Sabbat Gutes zu tun oder Schlechtes? Und sagt, mein Freund, du bist geheilt. Er ist keinem Konflikt aus dem Weg gegangen, wenn es nötig war. Niemand konnte seiner Vollmacht widerstehen. Und bei seiner Verhaftung erklärt er noch dem Petrus, der das hier schreibt, ja, der wusste, wovon er redet in seinem Brief, als der mit dem Schwert losgeht, meinst du nicht, dass ich meinen Vater bitten könnte und er würde 12 Legionen von Engeln schicken, 12 mal 6.000 Engel und zwar keine von der süßen, knuddeligen Sorte, ja? Aber er geht freiwillig diesen Weg. Als sie kommen, ihn zu verhaften, sagt er, hier bin ich. Und das ist ein Zeichen der Stärke und nicht der Schwäche. Und wir können diesen Weg gehen, den Weg, den er uns führt, wo es Unterordnung bedeutet, wo es vielleicht sogar eine Erniedrigung bedeutet, wo wir denken, das habe ich doch nicht nötig. Sondern ja, okay, du hast es nicht nötig, aber vielleicht hat es jemand anders nötig, dass du diesen Weg gehst. Wenn du anderen, ich denke jetzt gerade, weil ich daher komme, auf Chios Situation, wo wir Flüchtlingen, die gerade angekommen sind, gedient haben, ihnen Kleidung gegeben haben, ihnen trockene Sachen gegeben haben und die Polizisten von der Küstenwache und Frontex stehen fast Spalier und gucken uns da an, gucken uns bei der Arbeit zu und man sieht auf ihren Gesichtern zum Teil, wie bescheuert seid ihr eigentlich, dass ihr euch mit diesen Leuten, mit diesem Gesindel abgebt oder so. Und ich denke, ja, das habe ich doch nicht nötig. Aber diese Menschen haben es nötig, dass man ihnen dient. Wie steht es um dein Herz? Wenn ich Jesus folge, dann schaue ich auf seinen Mund, dann schaue ich auf sein Herz und dann schaue ich auf sein Kreuz. Er hat es vollbracht. Und dann ist die entscheidende Frage nicht, what would Jesus do? So gut wie diese Frage ist. Denn wenn ich nur dieser Frage folge, dann bleibe ich bei Fragen der Moral, der Ethik. Ja, also was tue ich? Das ist eine wichtige Frage. Aber die entscheidende Frage wird sein, what has Jesus done? Was hat Jesus schon getan? Er hat nämlich neue Tatsachen geschaffen, als er am Kreuz für uns gestorben ist. Und das haben wir in den letzten 2 Versen. Da ist die Rede von Gerechtigkeit. Damit wir für die Sünde gestorben, nun so leben, wie es vor Gott recht ist. Oder andere Übersetzung, damit wir für die Gerechtigkeit leben. Wir sind nicht nur befreit von der Strafe für unsere Schuld, so wunderbar wie das ist. Jemand anders bezahlt deine Schulden. Wie cool ist das denn? Aber wir sind auch aus dem Herrschaftsbereich der Sünde befreit worden. Wir sind nicht mehr gezwungen, ihr zu dienen. Also die Bibel ist nicht sehr optimistisch, was die Möglichkeiten des Menschen ohne Gott angeht. Ja, wenn jemand fragt, ja, aber wenn jemand Gottes Willen tut und nicht an Jesus glaubt, kann der nicht auch gerettet sein? Und die Bibel sagt, da ist niemand, der gerecht ist. Da ist niemand, der Gottes Willen komplett erfüllt. Ich bleibe in dieser Abhängigkeit von der Sünde gefangen, wenn ich Jesus nicht kenne. Ich kann gute Dinge tun. Ich war jetzt mit Leuten zu tun, zusammen, die fantastische Arbeit machen. Für die Ärmsten. Aber doch gibt es da dieses natürliche Gefälle hin zur Sünde, gegen Gottes Willen zu handeln. Und Petrus sagt, aus dieser Verstrickung hat Jesus uns freigemacht. Wir sind mit ihm, als er am Kreuz starb, sind wir mit ihm für die Sünde gestorben. Das heißt, also wenn jemand sagt, für dich, für den bin ich gestorben, oder der ist für mich gestorben, heißt es, der ist für mich kein Gesprächspartner mehr. Ne? Wir sind für die Sünde gestorben. Wir sind nicht mehr ansprechbar für die Sünde. Wir sind nicht mehr gezwungen, der Sünde zu dienen, wie du es früher warst. Wir haben die Freiheit, es immer noch zu tun. Und ja, leider Gottes, wir nutzen diese Freiheit. Aber wir haben eben auch die Freiheit von der Sünde. In der Sprache von Paulus, unser alter Mensch, unsere sündige Natur ist mit Jesus mitgekreuzigt worden, mitgestorben, mitbegraben worden. Das ist das Bild der Taufe. Und jetzt sind wir für die Sünde tot und frei, für die Gerechtigkeit zu leben. Gott schenkt uns eine neue Identität. Also eine neue Antwort auf die Frage, wer bin ich? Dann ist die Antwort nicht mehr, du bist ein in die Sünde verstrickter, verlorener Mensch. Das waren wir. Das sind wir ohne Jesus. Sondern die Bibel sagt, du bist heilig, du bist gerecht in den Augen Gottes, durch Jesus Christus. Und er verändert dein Herz, dass dein Handeln auch immer mehr dem entspricht, wer du schon bist. Und dann sagst du eben nicht, ich kann halt nicht aus meiner Haut, sondern du hast schon die neue Haut sozusagen. Und jetzt ist die Frage, dass du sie ausfüllst, dass du in diesem neuen Leben lebst. Ich habe den Freiraum, das in meinem Leben auszuleben, was Gott schon für mich vorgesehen hat. In den Werken zu wandeln, sagt Paulus, die er vorbereitet hat. Und Jesus hat das getan für dich, als er am Kreuz starb. Und du hast es empfangen, als du Jesus empfangen hast, als du gesagt hast, Jesus sei mein Herr. Hier ist mein Leben, es gehört dir. Oder wenn du es tun wirst, wenn du diesen Schritt noch nicht gegangen bist. Aber er ist bereit für jeden. Und das ist meine Frage an dich. Hast du das erfahren? Hast du das empfangen? Und wenn ja, dann bleib dran, dann bleib da drin. Und wenn nein, dann ist heute die Gelegenheit, dass du dieses neue Leben bekommst von Jesus. Dann sprich uns nachher an. Und hier ist von Heilung die Rede. In seinen Striemen seid ihr heil geworden. Und das ist ein direktes Zitat wieder aus Jesaja. Die Misshandlung, die Jesus erfahren musste, die bedeutet für uns Heilung. Und das ist ganz spannend, das wird im Neuen Testament zweimal zitiert, dieses Wort aus Jesaja 53. Einmal in Matthäus 8, wo es um körperliche Heilung geht. Da heißt es, alle Kranken kamen zu Jesus und er heilte sie, so wie geschrieben steht bei Jesaja, durch seine Wunden seid ihr geheilt. Und dann hier bei Petrus. Und ich glaube, hier geht es um eine tiefere Heilung. Um die Heilung unserer Beziehung zu Gott. Um die Heilung unserer Identität. Wer bin ich? Ich bin im Ebenbild Gottes geschaffen. Aber durch die Sünde ist es entstellt, verzerrt, dieses Bild. Und Gott schenkt hier Wiederherstellung. Er schenkt Heilung im seelischen, im emotionalen Bereich. Gott ist ein Gott der Heilung. Gott ist ein Gott der Wiederherstellung. Wenn du Heilung brauchst, dann bist du bei ihm richtig. Und er fängt hier und jetzt an. Er gibt dir nicht einfach eine Fahrkarte für den Himmel und sagt, da wird es dann alles gut sein, aber solange musst du halt noch aushalten. Sondern er fängt hier an mit dieser Wiederherstellung. Dann wird sie vollkommen sein. Wir werden jetzt ihm immer ähnlicher und dann werden wir sein, wie er ist. Er schenkt Heilung und du darfst darauf vertrauen, dass er dranbleibt bei dir. Und alles, er hat alles Notwendige schon getan, als er am Kreuz für dich gestorben ist. Du kannst Heilung empfangen. Und schließlich und zum Schluss gibt er Orientierung. Da sind wir wieder bei den Rücklichtern von vorhin. Denn ihr wart Schafe, die sich verlaufen haben. Jetzt aber seid ihr zu eurem Hirten dem Hüter eurer Seelen, zurückgekehrt. Also wenn du dich verirrt hast, es ist nicht so hilfreich, jemandem nachzulaufen, der sich auch verirrt hat. Mir nach, ich weiß auch nicht, wo es lang geht. Aber Jesus geht uns voran. Und auch, ja, da hat er diese neue Realität geschaffen, durch sein Opfer. Und wir können diese neue Realität erfahren. Luther sagt, ihr seid bekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen. Der Hüter eurer Seelen hier. Ihr seid zu dem zurückgekehrt, der euch kennt und der euren Weg kennt, den ihr gehen sollt. Dieser Hirte ruft dich heute, ihm zu folgen, den nächsten Schritt mit ihm zu gehen oder den ersten Schritt mit ihm zu gehen. Er schenkt dir Orientierung, er zeigt dir, welche Wege gut sind, welche Wege schlecht sind. Und er gibt dir immer noch Freiheit, dann auch zu entscheiden. Und manchmal ist uns das zu viel Freiheit. Dann sagt mir jemand, bete doch für mich, dass ich, ja, ich schreibe gerade Bewerbungen, bete doch, dass ich einen Job kriege, aber bitte bete, dass ich nur eine Zusage kriege. Ja, damit ich mich nicht entscheiden muss. Und ich glaube, Jesus, er hört dieses Gebet nicht so oft. Aber er ist dabei, er kennt den Weg, er will dich führen. Und dann kommst du immer noch in schwierige Situationen. Die Jünger waren total im Willen Gottes, als sie im Boot über den See gefahren sind. Jesus hatte ihnen genau das gesagt, wir fahren jetzt über den See und dann geraten sie in einen lebensbedrohlichen Sturm. Aber doch, es ist so gut. Ich habe mit 16 einen Anfang mit Jesus gemacht und das war für mich das Entscheidende damals. Da ist einer, der hat einen Weg für mich, der hat ein Ziel für mein Leben. Ich habe viele Möglichkeiten, was ich tun kann, aber der hat eine Richtung für mich. Das war das, was mich gezogen hat, zuallererst. Später habe ich dann auch das tiefer verstanden, dass ich schuldig bin, dass ich Vergebung brauche. Er hat einen Weg für dich, einen Sinn, eine Richtung. Und das ist ein Weg, da geht es Schritt für Schritt voran. Ja, sein Wort ist ein Licht auf unseren Füßen, auf unserem Weg für die nächsten Schritte. Wir kriegen nicht die Karte bis ans Ziel. Und er verspricht, dass er auf dich aufpasst, bis du am Ziel ankommst. Mein Taufspruch war Philipper 1, Vers 6, ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden, bis an den Tag Christi Jesu. Also wir irren nicht mehr durch den Nebel, sondern wir sind auf dem Weg mit dem guten Hirten. Und wir sind auf dem Weg miteinander, mit Brüdern und Schwestern. Und das ist ein Wahnsinnsgeschenk, finde ich. Wir dürfen miteinander weitergehen. Ich freue mich, dass wir miteinander auf dem Weg sind, ihr Lieben. Amen. Jesus, wir danken dir.